Ja, liebe Geschwister, wir machen weiter mit unserer Predigtreihe aus dem ersten Johannesbrief. Die Überschrift war In der Liebe Gottes Leben, also der Übertitel. Und ich habe gemerkt, das ist überhaupt nicht einfach, dieses Thema. Das ist sehr, sehr kompliziert. Und der heutige Abschnitt, der kann ein bisschen herausfordernd sein, oder er ist herausfordernd. Also mich hat es zumindest betroffen. Und ich hoffe, dass Gott uns wirklich ein bisschen aus der Reserve lockt. Wir sind so viel gewohnt, es läuft so schön dahin. Ich meine, wir haben natürlich alle Sorge, dass das mit dem Corona bald einmal aufhört und so weiter. Aber im Prinzip, es geht uns ja sonst nicht so viel ab. Aber wir sind manchmal sehr saturiert, sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal ein bisschen herausfordern muss. Verunsichern. Der Text steht in 1. Johannes, Kapitel 2 und Vers 3 bis 11. Was ist so los? Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und er bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit noch immer in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer aber seine Geschwister hasst, lebt in Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich, dass du durch dein gutes Wort zu uns redest, dass du uns ermutigst und ermahnst, dass du Dinge in unserem Leben aufzeigst, die dir nicht passen, aber auch die Wege zeigst, wie wir geändert werden können. Danke, dass alles in deiner Gnade möglich ist. Amen. Oje, da haben wir ein Problem mit den Texten. Ich möchte euch am Anfang noch kurz mal zurücknehmen in den Zusammenhang. Was ist eigentlich los zu der Zeit, wie dieser Brief geschrieben worden ist? Es ist ja schon ziemlich spät, es ist das Ende des ersten Jahrhunderts. Der Johannes, der letzte lebende, vermutlich letzte lebende Apostel, der letzte lebende Augenzeuge von dem Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu, der ist schon sehr alt. Und es gibt schon damals Probleme. Die Probleme haben eigentlich schon unter den Christen auch schon angefangen, wie Jesus auf der Erde war. Wenn ihr euch erinnert, die haben auch schon damals untereinander diskutiert, manchmal sogar gestritten. Ernüchternd ist es. Aber es gibt damals schon Irrlehren. Und eine davon war die sogenannte Gnosis. Gnosis, dieses Wort, auf das werden wir heute noch zu sprechen kommen, hängt mit Erkenntnis zusammen, also heißt Erkenntnis. Ich habe etwas, eine besondere Erkenntnis. Die Gnosis ist ein besonderes Geheimwissen sozusagen. Und in dieser Situation reagiert der schon greise Johannes, indem er einen Brief an seine lieben Kinder schreibt. Der uralte Apostel, ich will jetzt sagen Opa, ja, er ist ja nicht ein lieblicher alter Onkel, den man nicht mehr ernst nehmen kann, sondern er ist der Jünger, der vielleicht die engste Beziehung zu Jesus hatte. Und der reagiert, der schreibt an seine Kinder, an seine Glaubenskinder sozusagen. Und lässt einmal durch den ganzen Brief, wie oft er schreibt, meine geliebten Kinder oder meine Kinder, manche Übersetzungen sagen so Kindlein, weil es eben eine sehr persönliche Ansprache ist. Warum? Ist denn das eigentlich so, dass schon damals und auch heute noch immer wieder verschiedene Strömungen entstehen? Spaltungen. Warum gibt es so viele verschiedene Richtungen? Und leider auch so viel Streit unter den Christen. Und wenn wir unsere Gemeinde nehmen, dann werden wir wahrscheinlich sagen, ja, es ist auch ein Spektrum von verschiedenen Arten, wie wir Jesus nachfolgen. Warum ist das so? Das Evangelium, die gute Botschaft, wurde durch einen Menschen, der aber auch Gottes Sohn war, gebracht. Jesus Christus. Er ist das Licht, von dem wir heute schon gehört haben, das in der Finsternis leuchtete. Das war in 1. Johannes 1,5. Das steht am Anfang von Johannes Evangelium. Jesus, das Licht, ist gekommen, in die Finsternis zu leuchten. Diese eine Person hat uns die gute Nachricht gebracht. Aber die Menschen haben ganz verschieden auf dieses Licht reagiert. Es hat Leute gegeben, die es begeistert angenommen haben und ihm nachgefolgt sind, aber nicht lang. Es hat Leute gegeben, die absolut dagegen waren und ihn immer bekämpft haben. Und da gibt es natürlich noch zwischen viele andere. Und manche sind einfach treu dabei geblieben. Ist das nicht bei uns auch so, dass die gute Botschaft, die uns Gott bringt, bei Menschen ganz verschiedene Reaktionen hervorruft? Die einen sind offen, die anderen sind gleichgültig und manche sind sogar aktiv ablehnend. Und wenn du heute Gottes Wort hörst, wirst du anders reagieren als ich. Das ist mal so. Das ist eigentlich von Gott so gewollt, möchte ich sagen. Weil er hat zwar durch einen Menschen, durch seinen Sohn, den Menschensohn und Gottes Sohn, das Evangelium in die Welt gebracht. Aber von Anfang an waren immer viele Menschen rundherum, die es dann weitergebracht haben. Viele, 12 oder 70 oder ein paar tausend. Es war nicht einer, der alles auf einmal gemacht hat, sondern er hat immer sich der Menschen bedient. Und so gibt es verschiedene Apostel, so gibt es verschiedene Evangelisten und unser Buch, die Heilige Schrift, hat verschiedene Autoren, verschiedene Verfasser, die von einem Geist geleitet sind und trotzdem verschieden sind. Und das ist ein Prinzip, wie Gott es so wollte. Es ist nicht so, dass einer im stillen Kämmerlein die Bibel geschrieben hat und uns vorgelegt hat und sagt, so ist es. Sondern sie ist gewachsen in verschiedenen Menschen entstanden, durch verschiedene Menschen, aber durch den einen Geist. Und deshalb gibt es verschiedene Betonungen. Deshalb gibt es verschiedene Zugangsweisen. Und ich glaube, dass Gott das bewusst so gemacht hat. Wenn ich einen dreidimensionalen Körper, einen Würfel nehme, ja, und den von einer Seite anschaue, ist er anders als von der anderen Seite. Und von oben und von unten, von jeder Seite, schaut er vielleicht anders aus. Aber es ist der Würfel. Und Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht, awesome, haben wir heute gesungen. Ich habe müssen nachschauen, weil ich weiß das Vokabel nicht. Gell? Awesome, wer weiß das, was das heißt? Einzigartig. Es gibt da viele andere moderne Übersetzungen, habe ich gesehen im Internet, die ich nicht verwenden möchte für Gott, aber er ist einzigartig. Er ist so groß, dass ihn einer allein gar nicht wirklich erfassen kann. Und darum gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Aber es ist der eine Gott. Und nur wenn wir gemeinsam auf diesen einen Gott hinschauen, dann werden wir auch gemeinsam ein großes Bild von ihm bekommen. Meine Sicht ist einseitig und deine auch. Gemeinsam bekommen wir ein dreidimensionales Bild. Das ist vielleicht eine Erklärung, warum es schon von Anfang an verschiedene Strömungen und so gegeben hat. Und warum, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir einen Paulus lesen oder einen Jakobus oder einen Johannes oder einen Petrus, wir vielleicht auch eine verschiedene Art, einen verschiedenen Zugang sehen. Das ist meines Erachtens gewollt von Gott. Zum Beispiel der Paulus, der ist für mich der Analytiker. Da ist alles logisch, das ist ein griechisch geprägter, analytischer Mensch. Ja, in seinen Briefen geht, wenn, dann und so weiter. Der Jakobus, würde ich sagen, das ist ein jüdisch geprägter Moraltheologe. Ja, da geht es sehr, sehr viel um Moral. Ich meine, das sind jetzt nur so spontane Empfindungen. Petrus ist für mich ein Praktiker. Das wissen wir auch schon aus den Evangelien. Was ist Johannes? Wie würdet ihr den bezeichnen? Wenn ich den Johannesbrief lese, da geht es immer wieder ums Gleiche. Ja? Er wiederholt sich immer wieder und so. Und es geht um Beziehung. Ich glaube, es geht so viel um Beziehung. Wie ich schon ausdrückte, er sagt, meine Kinder, er redet sie als Geliebte an. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Liebe und es geht um Erkennen. Auch das wird heute noch sein. Für mich ist der Johannes, wenn ich es heute sagen würde, eher der Psychoanalytiker, der das alles in die Tiefe gehend anschaut. Wenn wir jetzt also verschiedene Betrachtungsweisen des der guten Botschaft haben, das Evangelium auch von verschiedenen Seiten vielleicht anders betont wird, so ist es doch ganz wichtig, dass es einen Kern der Sache gibt, ein klares Zentrum. Ich möchte nicht damit sagen, dass es ja egal ist, was du glaubst, sondern es bezieht sich immer aufs Gleiche. Auch wenn ich den Würfel von der Seite anschaue, wo 6 drauf ist, und dann von der anderen Seite, wo nur 1 Punkt drauf ist. Ja? Das ist trotzdem der Würfel. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, was das Evangelium ist. Und letztendlich kommen wir zu der Frage, woran erkenne ich einen Christen? Woran erkennt man einen Christen? Wer ist ein Christ? Manchmal sagen die Leute, das soll ein Christ sein. Die wissen sehr genau, was die Christen sein sollten. Und sie sagen, werfen es uns dann vor, wenn wir es nicht erfüllen. Oder vielleicht stellt sie euch auch manchmal die Frage, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Bin ich ein Christ? Und die neue Genfer Übersetzung, die wir gerade gehört haben, beginnt mit dem Vers 3, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Habt ihr diese Frage euch auch schon manchmal gestellt? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Habe ich Gott wirklich erkannt? Bin ich ein Kind Gottes? Diese Frage ist eigentlich eine ganz schwierige. Und ich glaube, dass sie manchmal auch vom Teufel verwendet wird, um uns zu verunsichern. Aber wir müssen uns dieser Frage stellen und es gibt Antworten. Und darum geht es heute. Zwei Antworten gibt es eigentlich. Zwei Antworten. Man kann auch sagen, es ist zwei Testfragen mit zwei Antworten. Ja? Die erste Antwort ist im ersten Teil von 3 bis 6, die Gebote halten. Und die zweite Antwort ist, Kinder Gottes lieben. Also die Christen lieben und die Christen halten die Gebote. Das sind zwei Anforderungen oder zwei Merkmale, sage ich es besser, so Merkmale, die wirklich miteinander verschränkt sind. Die gehören zusammen. Das ist nicht so, dass wir die Liebe ohne Gehorsam sehen können und Gehorsam ohne Liebe. Das ist immer wieder von Jesus ganz eng zusammengefügt. Ich möchte euch das anhand von zwei Bibelstellen zeigen. Die eine Bibelstelle hat Jesus selber gesagt, und ihr kennt es wahrscheinlich, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst offenbaren. Gebote halten ist gleich lieben. Das gehört zusammen. Das Lieben, Gott zu lieben, ist nicht ein Gefühl allein. So sehr mich es angesprochen hat heute, danke für das Lied, Herr, berühre mich. Es ist ein Gefühl. Gott lieben heißt auch gehorsam sein. Das gehört zusammen. Eine andere Stelle aus dem ersten Johannesbrief in Kapitel 5 heißt es dann noch einmal, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Also da ist jetzt der Glaube, ja, wie wir darauf reagieren. Und jeder, der den liebt, der ihn geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also hier kommt jetzt die Liebe untereinander. Und daran erkennen wir, da geht es wieder um dieses Erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Also es hängt einfach immer zusammen. Und das kommt im Johannesevangelium mehrmals vor, das kommt im Johannesbrief oft vor und auch sonst in der Bibel. Gehorsam und Liebe gehören zusammen. Wenn du jemanden lieb hast, dann tust du doch das, was dem recht ist, was gut für dem oder die ist, ja? Was der sich erwartet oder die sich erwartet, worüber er sich freut. Wenn wir Jesus lieb haben, wenn wir Gott lieben, dann tun wir doch das, was er will, oder? Wir tun es nicht, weil wir so jetzt, ich muss es jetzt tun, sondern wir tun es, weil wir lieben. Bevor wir da jetzt weiter drüber nachdenken, möchte ich über dieses Erkennen was sagen. Woran erkennen wir, dass wir Gott kennen? Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Wie können wir ihn kennen? Dieses Wort kommt 25 Mal in diesem Brief vor. Es ist das Wort des Gnoskos, glaube ich. Ja? Also ich bin gar nicht griechisch, ich muss da immer nachlesen, aber Gnosko. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich am Anfang gesagt habe, die Irrlehre heißt Gnosis. Und das ist der gleiche Wortstamm. Dieses Wort erkennen ist nicht ein Wort, das sofort durch Überzeugung entsteht, dass man sieht etwas und es ist klar, sondern es ist, drückt einen Prozess aus. Ich komme zur Erkenntnis, ich habe kennengelernt, es drückt ein Prozess aus. Es ist kein etwas, was mit ein für einmal erledigt ist. So habe ich es halt verstanden aus dem, was ich gelesen habe. Dieses Wort drückt einen Prozess aus. Ich möchte Gott erkennen. Wir kommen zur Erkenntnis, wir sind zur Erkenntnis gekommen, wir haben ihn kennengelernt. Ist es wirklich möglich, Gott kennenzulernen? Ja, es ist möglich, Gott zu erkennen. Schon im Alten Testament, ich habe hier eine Stelle aus mir, Jeremia, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, dann werden sie alle mich erkennen, vom Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Gott verheißt seinem Volk im Alten Testament, dass es eine Zeit gibt, wo alle Gott erkennen können, ohne dass jetzt jemand anderer sie sozusagen belehrt und ihnen das alles vorkaut, dass sie es nachkauen können. Hier geht es wirklich um Beziehung. Und warum ist es dann möglich? Weil er die Schuld vergibt und die Sünde nicht mehr sieht. Er wird sie verdecken oder nicht mehr daran denken. Jesus betet im hohepriesterlichen Gebet, das ist das wahre Leben, dass sie dich, sagt Gott zu, Jesus zu seinem Vater, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen, kennenlernen, in eine Beziehung kommen, hineinkommen. Warum Beziehung? Dieses Wort wird auch im Neuen Testament als Umschreibung für die geschlechtliche Gemeinschaft genommen. Ein Mann erkennt seine Frau und umgekehrt. Das heißt, sie haben tiefste körperliche Gemeinschaft, Beziehung. Und wenn das das gleiche Wort ist, dann heißt es, wenn wir Gott erkennen, dann kommen wir in eine ganz enge Gemeinschaft mit ihm. Und woran erkennen wir diese enge Gemeinschaft? Woran merken wir diese enge Gemeinschaft? Jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren zwei Testfragen. Oder zwei: Liebe und Gehorsam. Was sind die Gebote? Ich habe darüber nachgedacht. Was denken sich die Leute, wenn sie damals und wenn sie heute von Geboten hören? Ich glaube, fast ein großer Teil der Menschheit denkt heute an die 10 Gebote. Und es ist erstaunlich, dass dieser Teil der Bibel fast die gesamte Rechtsprechung in der Welt beeinflusst hat. Diese 10 Gebote, eigentlich sind es ja nur die 8, weil die ersten 2 werden ja vergessen in der Welt, ja, aber diese Gebote sind die Grundlage für das Leben der Menschen untereinander. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen und so weiter. Ja? Und das war für Juden ganz klar. Aber nicht nur das, sondern sie haben natürlich auch die vielen Vorschriften aus den 5 Büchern Mose gekannt und sehr gut gekannt und auch befolgt. Und da können wir, man ist jetzt ziemlich trocken manchmal, aber wenn man das nachliest und dann auch ein bisschen überlegt, die Symbolik, die dahinter steht, die vielen Vorschriften der Opfer und so weiter, das waren Gebote. Und das war für Juden ganz klar, das kommt von Gott und das müssen wir befolgen. Und später dann, sie haben es natürlich nicht befolgt, sie sind immer wieder untreu geworden und so weiter, und es kam dann die die Bestrafung sozusagen, sie sind in die babylonische Gefangenschaft gekommen und wie sie zurückkommen, gibt es eine Erweckungsbewegung und die Gesetzeslehrer, die damals angefangen haben, das Volk zu lehren, haben begonnen, neue Gebote zu machen. Gebote um die Gebote herum, damit man die ursprünglichen Gebote nicht übertritt. Die Idee dahinter ist gut. Ja, wir bauen einen Zaun, damit wir nicht in den Abgrund kommen. Und damit man, wenn der Zaun zu niedrig ist, dann bauen wir noch einen höheren, etwas weiter. Und so wird die Sache immer enger einerseits, aber andererseits auch vielleicht sicherer, damit wir nicht übertreten. Das waren dann die rabbinischen Gebote und das, was die Schriftgelehrten dem Volk nahegebracht haben. Es ist so kompliziert geworden, dass die Menschen Gelehrte sein mussten, dass sie es verstehen konnten. Und da merkt man schon, dass Gott im Jeremia einen anderen Plan gehabt hat. Ich will dir Erkenntnis geben, ohne dass jetzt der Schriftgelehrte dich da unterweist. Ja? Aber gut, so ist es immer unübersichtlicher geworden. Und eigentlich sind die Menschen auch unfrei geworden dadurch. Dann kommt einer genau von diesen Schriftgelehrten zu Jesus und fragt ihn: Herr, was ist das wichtigste Gebot? Ihr kennt es, oder? Haben wir beim Markus Theater zweimal gespielt, ist mir wieder eingefallen. Und was sagt Jesus drauf? Was ist das wichtigste Gebot? Das erste, das vorrangigste. Höre, o Israel, der Herr ist dein Gott und so weiter. Und dann sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und der ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Liebe. Und das zweite, was er dazu fügt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das zweite. Das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Das sagt Jesus einem Pharisäer, der ein Experte für Gesetze war, für Gebote, und sagt, das ist eigentlich alles. Da ist alles inkludiert. Befolge das. Und der Gesetzeslehrer sagt, du hast recht geredet. Der war überzeugt, das ist gut. Jesus geht aber noch weiter. Jesus ist viel radikaler. Und ich denke jetzt an die Bergpredigt. Jesus hat uns in der Bergpredigt die Gebote des Alten Testamentes genommen und gesagt, euch ist gesagt von den Alten, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, wer seinen Bruder beschimpft, ist auch ein Mörder. Es ist euch gesagt, du sollst nicht Ehebruch brechen. Aber ich sage euch, und so weiter. Er hat das Gesetz des Alten Testamentes überzeichnet noch. Er hat es noch viel radikaler ausgelegt. So radikal, dass jeder im Herzen sagen muss, ui, da bin ich auch ein Übertreter. Das ist eigentlich der Hintergrund von Gebote. Jesus nimmt die Gebote des Alten Testamentes und macht sie noch strenger, wenn ich so sagen darf. Er tut sie noch tiefer interpretieren, weil er uns zeigt, dass wir wirklich nicht gut sind. So viel zu den Geboten. Und dann die zweite Seite, Liebe zu Gott und den Menschen. Das zweite Merkmal, Liebe zu Gott und zum Menschen. Jesu Lehre war voller Aufforderung zu lieben. Der Vater, wie mich der Vater geliebt hat, habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das ist Johannes 15. Und mein Gebot ist, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wieder diese Verschränkung, Liebe und Gebot. Wenn wir das so lesen, wenn wir das so hören, dann werden wir vielleicht ein bisschen verunsichert. Und das ist gut so. Weil ich komme in das Dilemma, dass sich diese Definition der Liebe und diese Definition des Gehorsams, des Gottgehorchens, nicht erreiche. Den Maßstab, den Gott anlegt, kann ich nicht erfüllen. Ich weiß nicht, wer es von euch schafft. Aber wir schaffen, ehrlich gesagt, niemand schafft es. Ja? Wir sind nicht so, wie Jesus ist. Wir haben hier gelesen, wir sollen so sein, wie Jesus gelebt hat. Vers 6. Wer sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ja, bitte. Kannst du das? Wir sind verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wir können es aber nicht. Und das ist dieses Ambivalente, diese Spannung, die im Johannesbrief immer wieder vorkommt. Zum Glück gibt es vorher Vers 1 und Vers 2. Wisst ihr, was in Vers 1 und Vers 2 steht? Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand doch Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Und dann steht, er ist durch seinen Tod zum Sündeopfer für unsere Sünden geworden. Es gibt eine Vergebung. Es gibt jemand, der für uns eintritt, der dieses Gefühl, das wir jetzt haben, wir schaffen das ja gar nicht, uns auf einmal wieder wegnimmt. Oder Johannes Kapitel 1, 9, 1. Johannes 1, 9, das ist die ganz berühmte Stelle, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Zum Glück steht das auch im gleichen Brief. Wir müssen das zusammenbringen. Die Tests, die wir da hier jetzt gehört haben, bin ich gehorsam? Liebe ich Gott und die Menschen? Wenn wir die so für sich nehmen, allein, dann müssen wir sagen, nein. Ich bin nicht gehorsam, weil ich erfülle nicht den Anspruch, den Gott an mich stellt. Nein, ich liebe ihn nicht genug und ich liebe auch die Menschen nicht genug. Zwei Lösungen oder zwei Ansätze. Erstens, wir werden nicht zu Kindern Gottes, zu Christen, weil wir die Gebote halten, sondern weil wir die Gnade dankbar annehmen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren, sagt, steht in Johannes 5, Vers 1, 1. Johannes 5, Vers 1, auch im gleichen Brief. Ich habe bewusst immer die aus dem gleichen Brief oder vom gleichen Autor die Texte genommen. Oder die ganz berühmte Stelle, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die erste wichtige Botschaft ist, wir werden nicht zu Kindern Gottes, weil wir gehorsam sind oder weil wir ihn lieben, sondern er hat uns geliebt und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb können wir aus Gnade, wenn wir das annehmen, Kinder Gottes sein. Bitte versuch's nicht, indem du dich selbst anstrengst, weil das geht schief. Zweiter Teil der Botschaft ist aber, weil wir dann als Kinder Gottes, als Königskinder in einem anderen Stand leben, dann werden wir auch standesgemäß leben wollen. Ja, wenn ich ein Kind eines Königs bin, dann bekomme ich eine Erziehung und eine Prägung, die mich in gewissem Sinn auch, ich sage es mal, abhebt von den anderen. Heute gibt es zum, ich bin kein Aristokrat mehr und das, was die Engländer aufführen, ist für mich uninteressant, aber der Stand, ja, prägt die Kinder. Und wenn wir Kinder eines Königs sind oder Gottes Kinder sind, dann werden wir davon geprägt. Wir wollen oder wir sollen, manchmal muss man auch wir sollen, ja, wir sollen anders leben. Wir haben die Liebe des Vaters erfahren und deshalb erwidern wir sie und deshalb geben wir sie auch weiter. Und weil wir Jesus lieben, wollen wir es ihm auch recht machen. So wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn ich einen Menschen liebe, dann will ich eigentlich das Gute für ihn. Und dann will ich das, was ihm, ihr oder ihm gefällt. Und deshalb erkennt man Christen daran, dass sie bestrebt sind, den Willen des Vaters zu tun und Gott und die Menschen zu lieben. Sie sind nicht Christen, weil sie Gott und die Menschen lieben und weil sie den Willen des Vaters tun, aber man kann sie daran erkennen, dass sie es tun. Versteht ihr den Unterschied? Und das nenne ich authentisches Christsein. Es drückt sich ganz praktisch in der Nächstenliebe aus. Und da braucht man nicht lange herumreden. Manche haben jetzt vielleicht den Gedanken, naja, wir wollen ja nicht von Selbstgerechtigkeit reden und wir sind besser und so weiter. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist Ausrede. Ich versuche jetzt ein bisschen praktisch zu werden. Gott lieben, was heißt das? Mit Jesus leben oder wie es der Johannesbrief hier sagt, in Jesus leben, ihr lebt in ihm, ihr seid in ihm, es ist immer wieder dieses Wort in dabei, heißt in Gemeinschaft leben, in Beziehung, darüber haben wir schon viel gehört. Nehmt ihr doch Zeit dafür, ich sag's mir, nehmen wir uns doch Zeit für Jesus. In der Bibel lesen. Gebet, nachdenken, reden, Dialog, Gemeinschaft mit ihm. Ich habe hier mir hingeschrieben, fangen wir in Klammer wieder an, täglich eine in Klammer kurze, besser eine längere, Klammer zu, Zeit regelmäßig mit Jesus und in seinem Wort zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber bei mir ist es schon so, dass immer wieder die anderen Dinge zuerst kommen. Fangen wir an, mit Jesus jeden Tag sein Wort zu lesen und mit ihm zu reden. Werden wir sensibel für das Reden seines Geistes? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Gewissen, das vom Heiligen Geist geprägt ist und immer mehr geprägt sein soll, wird manchmal abgestumpft. Und wir sagen dann, naja, das machen ja alle so. Das ist ja nicht so schlimm. Werden wir sensibel dafür wieder. Nehmen wir es ernst. Wir müssen nicht bei jedem Blödsinn mitmachen. Bei jedem Spott, bei jeder Mode. Es gibt vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, es gibt auch die Aufforderung zu verzichten. Genügsamkeit. Ich muss nicht alles haben, was ich sehe oder kaufen, was ich vielleicht gar nicht brauche. Und das ist übrigens nicht nur fürs geistliche Leben so zu sehen. Ich glaube, das wäre auch die Antwort auf viele, viele gesellschaftspolitische und ökologische Fragen, die wir haben. Genügsamkeit. Verzicht, Selbstdisziplin. Im Zweifelsfalle Nein sagen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Situationen, wo ich nicht so genau weiß, ist es jetzt richtig oder nicht? Naja, vielleicht kann ich es doch und so. Die anderen machen es ja auch. Wenn ich mir unsicher bin, wenn ich eine Sorge habe, dass ich Gott nicht richtig folge, dann im Zweifelsfall, nein, dann tue ich es nicht. Ich weiß, das ist, klingt manchmal so eng dann, ja, aber im Zweifelsfall lieber Nein sagen. Und die Liebe, den Nächsten, die Bruder, die Schwester lieben, das beginnt oft im engsten Umfeld, in den Familien. Ehrlich gesagt, ich bin eigentlich erschüttert, wie viel Streitereien es in der Gemeinde und in den Familien gibt. Auch in unserer Gemeinde. Es gibt immer wieder Streitereien. Schau jetzt nicht auf die anderen. Schau auf dich. Machen wir eine Beziehungsinventur. Das ist ein Vorschlag. Setz dich mal hin und denke darüber nach, welche Beziehungen in deiner Umgebung zerbrochen sind. Abgerissen. Oder so einfach aus. Ich sage nicht, dass du mit jedem Menschen dein ganzes Leben lang die gleichen Beziehungen haben kannst, das ist klar. Aber denk mal drüber nach, wo liegt es an dir, an mir, dass was nicht in Ordnung ist. Können wir noch vergeben? Können wir noch auf andere zugehen? Machen wir mal eine Beziehungsinventur. Wer für 2 Stunden, 3 Stunden allein irgendwo hingehen und einfach mal mit einem Bleistift aufschreiben und aufzeichnen, welche Beziehungen in meiner Umgebung sind zerbrochen? Die Gemeinde ist das beste Trainingsfeld des Herrn für seine Kinder. Es gibt dort so viele verschiedene Leute, aus dem Grund, den wir am Anfang schon gesprochen haben. Und die sind so verschieden, dass sie eine Herausforderung sind. Ich weiß nicht, ich bin für manche wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, nämlich im negativen Sinn. Ja. Es ist nicht leicht, mich immer anzunehmen. Und umgekehrt auch übrigens. Gell? Also wir sind, es ist eine Herausforderung. Wir müssen einander lieben lernen. Ich wollte zuerst sagen annehmen, ja, aber ich sage lieber lieben lernen. Ja? Das ist das Trainingsfeld. Hier geht es noch ein bisschen leichter, weil wir haben einen Herrn, wir haben ein gemeinsames Ziel. Aber draußen dann, wo der Gegenwind noch stärker ist, da wird es dann schwieriger. Darum, Trainingsfeld ist die Gemeinde, aber nur Trainingsfeld, es muss hinausgehen. Und die Liebe, die wir untereinander haben, die wir untereinander entwickeln, lernen, es ist ja nicht so, dass das sofort geht, die ist ein wirklich echtes Zeugnis vor den Menschen. Fangen wir mit kleinen Schritten an. Mit kleinen Schritten. Wir dürfen uns nicht gleich überfordern, aber ein paar Sachen habe ich aufgezeigt. Fange an. Wieder an, regelmäßig dich mit der Bibel und mit Jesus zu beschäftigen. Werde sensibel für das Reden des Geistes, für dein Gewissen, in deinem Gewissen. Im Zweifelsfall Nein sagen. Beginnen wir in unserer Gemeinde die Liebe zu praktizieren. Draußen fällt es uns oft viel schwerer. Und machen wir eine Beziehungsinventur. Mal nachschauen, was in unserer Umgebung alles an Beziehungen kaputt gegangen ist. Und ich lese nochmal den Vers 8. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und bei euch Wirklichkeit geworden ist. Das wünsche ich mir, dass das bei uns Wirklichkeit wird. Amen.